Vater im Himmel, was für ein besonderes Vorrecht, vor dir in deiner Gegenwart zu stehen. Und was ich vorhin gesungen habe, möchte ich dir einfach nochmal sagen, Herr, du sollst in meinem Leben, du sollst über meine Familie, über unsere Kirche, über unserem Land einfach erhoben sein. Dir gebührt die Ehre. Und Vater, von ganzem Herzen möchten wir unser Leben dir hingeben, dass du Freude daran hast. Danke, dass du heute Morgen redest durch dein Wort und ich bete, dass es durchdringt und dass du den packst, der es braucht. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön hier zu sein. Vielen Dank für diesen sehr warmherzigen Empfang auch. Ja, Mensch, und was für eine Freude, mit euch im Lobpreis zu stehen, ihr Lobpreiser. Vielen, vielen Dank. Also so gut, echt und ach, toll. Super, also jetzt sind wir warm, ne? So im Fußball. Fußball-Weltmeisterschaft, wer schaut sie? Wer ist mit dabei? Ja, sind schon ein paar dabei. Mensch, jeden Abend Fußball im Free-TV, oder? Ich will jetzt nicht sagen, es ist himmlisch, wäre vielleicht ein bisschen zu weit, aber ist schon ganz toll für so einen Fußballfan. Das ist gut. Ich vermute, dass hier viele Bayern-Fans sind, oder? Ja, ist okay. Nee. Nach dem Gottesdienst gibt es ja immer Gebetsteams. Spätzle, ich bin Leverkusen-Fan. Das ist, Ja, ist auch, ja. Exodus, der Weg heraus, so heißt es wortwörtlich. Es ist der Weg heraus. Und ich dachte mir, diese biblische Erzählung, die hat ja innerhalb der Menschheitsgeschichte unfassbar viel Hoffnungen und Wünsche und Sehnsüchte geweckt. Man denkt nur einfach mal an die Sklaverei. Und für viele Menschen hat dieser Text oder wenn sie diese Botschaft, wenn sie diese Geschichte hören, eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Heutzutage schätzt man, gerade jetzt im Moment, gibt es insgesamt 50 Millionen Sklaven. Unter Zwangsarbeit leiden circa 28 Millionen Menschen. Davon sexuelle Ausbeutung circa 6,3 Millionen Menschen. Zwangsheirat circa, ich schätze mal, die meisten Frauen sind das, 22 Millionen. Kinderarbeit 138 Millionen Kinder, gefährliche Kinderarbeit, 54 Millionen Kinder, Kinder in sexueller Ausbeutung und Zwangsprostitution, circa 1,7 Millionen Kinder. Das sind doch erschreckende Zahlen, oder? Und wisst ihr was? Derzeit, also jetzt gerade in diesem Moment, befinden sich weltweit 122 Millionen Menschen auf der Flucht von Kriegen, Terror und all dem Schrecklichen, was gerade passiert. Also in so einer Art Zwangsexodus, aber ohne Verheißung und ohne Ziel. Und ich denke mir, wenn wir so einen gigantischen Text in der Bibel lesen, dann sollten wir ihn so ehrfürchtig lesen. Und ich möchte ihn auch so lesen, weil manchmal sitzen wir in unseren Kirchen und lesen diese Texte so eine Art, naja, noch so ein bisschen christliche Selbstoptimierung. Wo zwickt's noch ein bisschen? Aber hey, es gibt Menschen derzeit, die, wenn sie diesen Text hören würden, der hätte so eine unfassbare Sprengkraft. Und ich glaube an diesen Gott, der herausführen kann, der heilen und befreien kann. Und ich möchte mit euch eine der zentralsten Geschichten des Judentums betrachten. Die Geschichte enthält den längsten Dialog zwischen einem Menschen und einem Gott. Er streckt sich so über zwei Kapitel. Und diese Geschichte lehrt uns, jeder Exodus, ob das der Exodus damals war oder ob das unser eigener Exodus ist, braucht immer eine ganz, ganz wesentliche Vorerfahrung. Und darum soll es heute gehen. Ich spreche heute über die Begegnung von Mose und Gott am Berg Horeb. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, da sehen wir dann im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1, Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Das ist schon mal eine unfassbar gute Information. Denn Mose ist nicht im Tempel und Mose kommt auch nicht von einem Hillsong-Event, sondern Mose ist so mitten im Alltag. Und er geht einer Tätigkeit nach, die normalerweise zu der damaligen Zeit kleine Mädchen übernommen haben. Ja, also der Mann ist ja mittlerweile 80 und du denkst dir, hey, also in so einem Alter ist man eigentlich schon Patriarch und ist gesetzt über vieles, aber du hütest noch die Schafe, das ist interessant. Und ist doch egal, wo du heute Morgen herkommst, wie weit du es im Leben geschafft hast, allein dieser Vers hat schon mal eine richtig gute Botschaft für uns, nämlich Gott begegnet uns im ganz normalen Alltag, so wo du bist und wie du bist. Und ich dachte mir, das könnte doch auch eine erfreuliche Nachricht sein, zum Beispiel für jede Mama, dessen Kind vielleicht letzte Woche krank war, mit Fieber dich wach gehalten hat. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, dass man denkt, so jede gute Gottesbegegnung, da müssen wir schon irgendwie religiös gut aufgeladen sein. Ja, da müssen wir so in Stimmung sein. Oder vielleicht hast du gerade auch im Job richtig Stress und hast irgendwie Termindruck und kamst so die letzten zwei Wochen überhaupt nicht so zu deiner stillen Zeit. Kennt ihr das? Und dann bist du immer so in dieser Bringschuld und denkst, ich müsste noch ein bisschen um Gott. Aber weißt du was? Das ist doch Gott egal. Ich kann doch Gott nicht beeindrucken mit meinem religiösen Aufgeladensein. Sondern wenn Gott mir begegnen möchte, dann begegnet er mir. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte. Und jetzt sehen wir den nächsten Gedanken, da heißt es dann, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Also ihr müsst euch vorstellen, Mose hütete die Schafe und ich gehe davon aus, dass diese Schafherde wahrscheinlich ein bisschen größer war. Und es war ja nicht so, dass er sagte, Mensch, jetzt müsste ich aber mal wieder Gott begegnen. Sondern in der unteren Talebene war es halt einfach abgegrast und er dachte sich, okay, dann lasst uns einfach weiterziehen. Es sind einfach jobmäßige Entscheidungen gewesen, aber auch hier nicht diese tiefe, inbrünstige Sehnsucht nach, ich will Gott begegnen. Auch das liebe ich. Auch das ist scheinbar kein unbedingter, ich sag mal, eine Prämisse, um Gott zu begegnen. Aber jetzt passiert etwas. Und so startet jede tiefe Gottesbegegnung. Wir lesen dann im zweiten Vers, da erschien ihm, also unterwegs, der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Kann man sich so vorstellen. Also zur damaligen Zeit, in diesen Breitengraden ist es nichts Ungewöhnliches, wenn mal irgendwo ein Dornbusch brennt. Also ist okay. Aber mal angenommen, der hat jetzt eine größere Herde. Je größer die Herde, desto länger dauert es ja, bis du an so einem brennenden Dornbusch vorbeiziehst. Und irgendwann mal sagt der, im Schwabenland wird man sagen, Momentele mal, was ist denn da los? Das gibt's ja nicht. Da muss ich hin. Und ich finde es auch immer interessant, weil den Rest der Geschichte wird nie wieder beschrieben, was mit den Schafen los ist. Also was für ein Hirte lässt denn seine Schafe einfach stehen? Warum lässt er die einfach stehen? Weil er fasziniert ist, weil er spürt, hier passiert was Außergewöhnliches. Und das lesen wir dann auch im dritten Vers. Da sprach Mose, also es kann ja nur ein Selbstgespräch gewesen sein, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und auch hier jede gute, jede qualitative Gottesbegegnung, hey, die reißt dich aus deinem Alltag raus. Die fasziniert dich. Du machst nichts aus Gewohnheit oder so haben wir es schon immer hier in der Kirche gemacht. Du machst es, weil du sagst, ich muss hier alles stehen und liegen lassen. Ich will da unbedingt hin. Und das Schöne ist, jede echte Gottesbeziehung beginnt immer damit, dass Gott zieht. Gott zieht den Menschen. Und jetzt kommt etwas sehr Entscheidendes. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose, im Hebräischen Moshe, Moshe. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und hier lohnt es sich, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Ihr wisst ja, Namen haben im antiken Orient eine unfassbar große Bedeutung. Name konntest du nicht mit Identität und Erfahrung trennen. Meine Frau hat es jetzt erzählt auf dem Seelsorgeseminar, da gab es eine Übung, die man einfach mit dem Namen, eine seelsorgerliche Übung, die man mit Namen durchgeführt hat. Und dann kam raus, dass eine Frau gesagt hat: Du, ich kann meinen Namen nicht hören. Jedes Mal, das musst du mir überlegen, eine Frau mit fast 40 Jahren sagte: Jedes Mal, wenn jemand meinen Namen ruft, da wird es mir anders. Verspüre ich so einen Druck. Das ist interessant. Also jedes Mal, auch nicht nur im antiken Orient, auch hier, wir verbinden, also wenn jemand deinen Namen ruft, also bei mir ist Manuel, die meisten sagen: Manu, aber wie geht's dir dabei? So, geht eigentlich ganz gut so, ja. Aber es gibt Menschen, die damit was ganz, ganz anderes verbinden, gell. Und im Ägyptischen war das auch ungewöhnlich, Mose. Denn Mose heißt übersetzt einfach nur Sohn. Ungewöhnlich war das deshalb, weil du normalerweise immer Sohn von einem Gott genannt wurdest. Also du warst zum Beispiel, es gab diesen Göttervater Ra in Ägypten, dann hieß du Ramses, also Sohn von Ra. Aber Mose heißt einfach nur Sohn, ohne Zusatz. Und das ist interessant. Warum? Weil Mose ein Weise war. Weil Mose nicht mit einem Vater, mit einer Mutter aufgewachsen ist. Ja, er hatte eine tolle Erziehung, definitiv. Er ist aufgewachsen in Saus und Braus und trotzdem scheint da etwas mit seiner Identität nicht ganz zu stimmen. Und jede Exodus-Erfahrung beginnt immer mit einer Zuwendung Gottes. Und diese Zuwendung gilt nicht irgendetwas, sondern diese Zuwendung gilt immer deiner ganz persönlichen Wahrheit, deiner Identität. Und wir werden nirgendwo hinausbrechen oder aufbrechen, wenn wir nicht bereit sind, uns unserer ganz eigenen Wahrheit zu stellen. Mose, Mose, sagt diese Stimme. Du bist 80 Jahre alt und du hast deinen Platz in dieser Welt nie gefunden. Zeigt eindeutig dein Job, den du hier vollbringst. Mose, Mose, du bist 80 Jahre alt, du bist ein Weise und du bist vor 40 Jahren weggerannt. Wenn wir ganz ehrlich sind, du bist eigentlich ein entflohener Straftäter. Das steckt in diesem Namen. Und ich glaube, wer Gott wirklich begegnen will, und das ist diese tiefe Vorerfahrung, die du und ich, die wir brauchen, der kann von seiner eigenen Wahrheit nicht davonlaufen. Weißt du, du kannst weder deine eigene Welt noch die Welt da draußen kontrollieren. Der eine, der das kann, das ist Gott selbst. Da gibt es diesen Mann, ich liebe diese Geschichte, der hatte in seinem Garten, weiß ich, wer hat alles einen Garten, wer pflegt den schön? Ja, der hatte auf einmal einen Löwenzahn im Garten. Was machst du? Du reißt den aus. Der Löwenzahn kommt wieder. Dann geht er mit härteren Mitteln vor, kommt trotzdem wieder, ist aber so ein Pedant, sagt, der kommt Rasen raus, nochmal neu. Löwenzahn kommt wieder. Sag, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Okay, dann bei allen Nachbarn klingeln und sagen, hey Leute, bevor die sich verwandeln, ja, alle Löwenzahn rausreißen. Die machen das alles, Löwenzahn kommt trotzdem wieder. Also völlig verzweifelt schreibt er einen Brief an das Landwirtschaftsministerium. Oder Leute, was muss ich tun? Und nach ein paar Monaten kommt die Antwort. Da steht drin: Sehr geehrter Herr, wir haben über Ihr Problem nachgedacht und alle unsere Experten konsultiert. Nach reichlicher Überlegung denken wir, dass wir Ihnen einen sehr guten Rat geben können. Lernen Sie, den Löwenzahn zu lieben. Und genau so ist es, weißt du, wenn du etwas in deinem Leben hast oder besitzt, das du hast, das du ignorierst oder gewaltsam wegdrückst, das bleibt immer an dir kleben, immer. Und deswegen sagt Gott, Mose, Mose, ich weiß genau, mit wem ich spreche. Und wisst ihr, was das Schöne an diesem Text ist? Mose sagt, hier bin ich. Das wünsche ich dir auch. Dass du sagst, Gott, wenn du mir begegnest, wenn du mir meine Wahrheit zeigen möchtest, dann sage ich dir, Gott, hier bin ich. Und jetzt lesen wir da im zweiten Teil, und da habe ich mich immer drüber gewundert, sag mal, was bedeutet das eigentlich mit dem Schuhe ausziehen? Also ich habe lange Zeit tatsächlich überlegt, heißt es, die Putzfrau war gerade da, ist gewischt, wie es bei uns zu Hause so ist, zieh die Schuhe bitte aus. Nein, das hat eine tiefere Bedeutung. Das Schuhwerk galt immer als das Machwerk des Menschen. Also immer, was du vollbracht hast, deine Leistungen, deine Trophäen, deine Auszeichnungen, deine Zeugnisse, deine Schulbildung, das stand da drin. Und weißt du, vielleicht kennst du das auch irgendwoher, dass Menschen, die ihre Identität noch nicht gefunden haben, die immer stark sein müssen, die was vorzeigen müssen, die was leisten müssen. Und deswegen sagt Gott, wenn du mir begegnen möchtest, dann solltest du schleunigst vergessen, was du glaubst zu sein. So sieht Gottes Begegnung aus. Und dann kommt diese wunderbare Berufungsstelle. Und erst jetzt, glaube ich, sollten wir über Berufung nachdenken. Da heißt es dann, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Hey, und Mose, der ist ergriffen von dieser Aussage. Der will natürlich wissen, welcher Gottvater sendet ihn. Und zur damaligen Zeit hast du immer in Gottväter gedacht. Er will wissen, sag mal, was ist denn das jetzt auf einmal für ein Gott, der nicht unterdrückt, sondern der befreit. Wo gibt's denn sowas, bitteschön? Deswegen fragt er, wer bist du? Ach, das muss doch gefragt werden, das will ich jetzt unbedingt wissen. Gell? Was ist das für ein Gott, der nicht unterdrückt, sondern befreit? Und es ist total wichtig, ich nehme euch mal ganz kurz ein bisschen in diesen Kontext mit hinein. Bei den Römern zum Beispiel gab es Gottväter. Im Griechischen, in der Mythologie gab es Gottväter, da war es zum Beispiel Zeus. Und diese Götter, die regierten immer mit Härte. Warum? Weil jahrtausende lang die ganze Weltgeschichte geprägt war vom Patriarchat. Das heißt, jede Familie hatte einen Mann, einen Vater, einen Großvater, der war das Familienoberhaupt, aber der leitete und der entschied auch für alle Beziehungen und da gab es kein Mu und kein Mäh und kein Mucks. Also knallhart geregelt. In Rom war es beispielsweise Sitte und in Griechenland auch. Da wurde das neugeborene Kind dem Vater zu Füßen gelegt. Auch wenn es der Opa war, dem zu Füßen gelegt und er schaute dann an und wenn er gelächelt hat, durfte das Kind leben. Wenn er sich abgewendet hat, wurde das Kind in den Fluss gelegt oder geworfen. Das heißt, du hast in allem, in Gesellschaft, in Familien, in allen Beziehungen, auch die Götterbilder waren geprägt von strengen Vätern, die mit eiserner, brutaler Hand geführt haben. Und deswegen ist es so wichtig, fragt Mose, sag mal, welcher Gott schickt denn? Mit welchem Gott kann ich denn beeindrucken? Mit welcher Härte, mit welchem Argument kann ich denn argumentieren? Und so geht es uns vielleicht auch in unserem Alltag, dass wir uns fragen, sag mal, was habe ich denn so im Petto? Welche Kraft habe ich denn? Welche Möglichkeiten, welche Argumente habe ich denn? Und die Antwort lautet, und die kennen wir, glaube ich, alle, er sagt, ich bin, im Hebräischen sagt man Jahwe. Das bedeutet, ich bin, der ich bin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Geschichte immer, als ich mich bekehrt habe mit Anfang 20, ja gut, ich bin, der ich bin, ja super, gut zu wissen. Aber jetzt überleg mal, du gehst zum mächtigsten Mann dieser Welt, zum Beispiel zu Trump, der feiert ja heute seinen 80. Geburtstag und hat ja diese Käfig da aufgestellt, moderne Gladiatorenkämpfe. Jetzt gehen wir mal raus, Gott sagt, du gehst jetzt zu dem und sagst, du bläst das jetzt alles ab, die Veranstaltung heute Nachmittag. Und er sagt, okay, welcher Gott, was soll ich ausrichten? Ich bin, der ich bin. Und dann stehe ich vor Trump und sage, Moment, ich bin, der ich bin. Und Trump sagt, furchterregend. Und so haben wir dieses Ich bin, der ich bin einfach aufgenommen. Aber wenn du da mal tiefer gräbst, was es wirklich bedeutet, ey, das hat es so in sich. Also, Jahwe kommt, und das weiß die moderne Bibelwissenschaft zuerst seit 25 Jahren, vom hebräischen Verb Haya. Haben wir im Schwäbischen auch. Haya. Aber auf Hebräisch ist es was ganz anderes. Und es ist ein Verb, kein Substantiv. Aber dieses Verb ist besonders, warum? Entschuldigt bitte so ein bisschen fachsimpeln jetzt. Es ist ein enkletisches Verb. Was heißt es? Ein normales Verb kann immer für sich stehen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich arbeite, Punkt. Oder? Dann haben wir einen Satz. Ich esse, Punkt. Ich predige, Punkt. Da habe ich einen Satz. Aber ich kann zum Beispiel nie sagen, ich liebe. Würdest du immer fragen, wen denn? Oder ich umarme. Ja, wen denn? Das heißt, ein enkletisches Verb, und Jahwe ist ein enkletisches Verb, braucht immer einen Adressaten. Also sollten wir dieses Ich bin, der ich bin, folgendermaßen übersetzen. Ich bin bedingungslos für dich. Ich bin für dich. Und da die hebräische Sprache keine Zeitformen hat, in der Form, wie wir sie gewohnt sind, können wir auch sagen, ich werde für dich da sein. Jetzt ergibt es Sinn. Ich bin für dich da. Verstehst du? In einer Welt voller Vaterfiguren, die tyrannisch herrschen, trifft jetzt dieser Mose, der einfach nur Sohn heißt, der seinen Platz in dieser Welt nie gefunden hat, einen Gott, der bedingungslos für ihn ist. In einer Welt, in der Götter, Väter sagen, ich herrsche, ich bestimme, ich habe Macht über dich, kommt ein Gott, der sagt, ich bin für dich da. Kein Machtgehabe, keine Drohung, keine Einschüchterung. Und genau das ist der Punkt. Ich komme zum Ende. Ich nenne das immer am Ende so vom Wow zum How. Weil jetzt geht es darum, was macht das mit mir? Ich habe das oft gehört in unseren christlichen Kreisen, dass wir sagen, weil meine Mutter und weil mein Vater so und so waren, kann ich nicht. Ich finde es total interessant, dass Gott sich vorstellt und dass Gott selbst so unabhängig ist von unseren Väter- und Mütterbildern. Von all unseren Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben, ist Gott so unabhängig. Gottes tiefes Bezogensein auf dich und mich hat eine so andere Qualität, als wir sie je erlebt haben. Und deswegen würde ich dir gern, und wenn ihr mögt, dürft ihr nach vorne kommen, ihr lieben Lobpreis, ja, würde ich dir gerne Frage stellen, haben wir das wirklich verinnerlicht, erkannt, wer da Mose anspricht und wer dich heute Morgen ansprechen möchte? Nicht irgendein Gott, auch nicht irgendeine religiöse Idee, auch kein Tyrann, sondern ein Gott, der sagt, ich bin für dich da. Und jetzt kommt's, denn wäre ich Mose gewesen, hätte ich den gefragt, ich bin, der ich bin, sag mal, Wo sind denn bitte deine Armeen? Ich hätte dann schon gerne mal so 70, 40 Tonner Laster mit gefrorenen Wachteln und Manna. Und wo sind die Waffen? Und wo ist der Plan? Gib mir genau den Plan. Gott, und wenn ich das alles habe, dann gehe ich los. Und vielleicht stehst du auch in einer herausfordernden Zeit und du fragst nach dem Plan, du fragst nach dem Ausweg, du fragst nach den Mitteln, du fragst nach der Versorgung. Und das Einzige ist, was Gott dir sagt: Hey, ich bin für dich. Ich bin für dich. Vertraust du diesem Namen? Ich bin für dich. Denn in diesem Namen sind die Plagen, ist die Befreiung, ist das Teilen des Roten Meeres. Aus diesem Namen, dieser Name macht aus einem Felsen, lässt der Wasser kommen. Manna regnet, Wachteln regnen, übernatürliche Versorgung, Wunder geschehen in diesem einen Namen. Und es ist mir persönlich nochmal so mega ins Herz gefallen. Jeder Exodus, dein Exodus, mein Exodus, beginnt damit, dass ich ihn von Herzen kenne und dass ich weiß, wer mich ruft. Unabhängig von all den Erfahrungen, von all den Väter- und Mütterbildern, die ich im Laufe meines Lebens angesammelt habe. Und damit wollte ich dich von ganzem, ganzem Herzen segnen und ermutigen. Und ich bete noch. Himmlischer Vater, hab so, so vielen Dank, dass dein Name ein ganz, ganz anderer Name ist. Du regierst in deiner Liebe, in deiner Freundlichkeit. Aber du regierst vor allen Dingen und in erster Linie damit, dass du uns kundtust, dass du für uns bist, dass du immer für uns bist und dass du für uns sein wirst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das in unsere Herzen transportierst, dass du das in unsere Herzen übersetzt, dass du unabhängig bist von allem in dieser Welt. Dass du das in die tiefsten Tiefen unserer Seele rufst: Ich bin für dich. Herr, da wo wir diesem Namen nicht Vertrauen schenken können, da bete ich, dass du uns aufrichtest und dass wir in der Tiefe erkennen, welcher Gott uns zur Seite steht, welcher Gott uns in die größten Herausforderungen ruft, welcher Gott uns in Berufungen ruft. Ein Gott, der für uns ist. Und damit segne ich dich in Jesu Namen. Amen.